Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung. Eine junge Winzerin, die auch auf die Jagd geht, ist zu Gast heute. Sie schießt Rehe, die im Weinberg Schaden anrichten. Sie erlegt Wild, obwohl sie mal Vegetarierin war. Und schreibt in ihrem Buch über Nachhaltigkeit und über das Bewusstsein im Umgang mit Wild und Wein. Die Jägerin und Winzerin Shanna Reis. Herzlich willkommen Ihnen.
Guten Morgen.
Die Jagdsaison auf Rehe ist eröffnet. Nicht, dass ich mich wirklich auskennen würde damit, aber ich habe es gelesen. Haben Sie schon was geschossen?
Genau, das Ganze ist am 1. Mai bei uns in Rheinland-Pfalz losgegangen und ich konnte dann letzten Freitag was erlegen.
Okay, was Großes, Wichtiges zum Angeben oder?
Tatsächlich eher nicht. Es waren zwei Schmalrehe, also weibliche Rehe. Aber da es mir ja nicht um die Trophäe geht, sondern in dem Fall um den Schutz des Weinberges und der Junganpflanzung dort, war das vollkommen in Ordnung.
Okay. Die Winzerin und Jägerin Shanna Reis ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Sie haben gerade gesagt, zwei Schmalrehe haben Sie erlegt. Was ist ein Schmalreh, um das mal genau für alle zu erklären?
Ein Schmalreh ist ein weibliches Reh, das letztes Jahr im Mai ungefähr auf die Welt kam, also jetzt rund ein Jahr alt ist.
Woran erkennen Sie das?
Die Schmalrehe sind quasi Teenager letztendlich. Das heißt, sie sind noch nicht ganz so groß und in der Körperform nicht ganz so wie ein erwachsenes Reh, wie eine Geiß, die jetzt auch entweder ein Kitz inne hat oder schon gesetzt hat. Sondern Schmalrehe ist halt letztendlich ein bisschen schmaler, deshalb auch der Name. Hat einen dünnen Hals, ist meistens schon im Fellwechsel ein bisschen vorne. Das heißt, es hat jetzt schon rotes Fell und hat halt das ganz Wichtige, kein Kitz. Das heißt, wenn wir jetzt ein Schmalreh erlegen, ist das unproblematisch, weil wir dann halt nicht irgendwie ein Kitz allein in den Hecken sitzen haben.
Okay, das müssen Sie also erkennen, da müssen Sie Fachfrau sein. Sie haben gerade gesagt, Schmalrehe sind sowas wie Teenager. Warum gehen die Teenager in den Weinberg?
Letztendlich gehen alle Rehe gerne in den Weinberg. Das ist jetzt gerade der kritische Punkt, den wir jetzt langsam überschreiten, wo die Weinberge ausgetrieben sind. Und halt die Knospen am Weinberg sind sehr, sehr gehaltvoll und die Rehe als Konzentratselektierer nehmen das sehr gerne als Nahrung an.
Da könnten jetzt Menschen sagen, das ist doch aber so die Natur. Die gehen dahin. Sie stört es massiv. Was richten die für Schäden an?
Der Begriff Natur ist halt relativ schwierig in einer Kulturlandschaft wie bei uns in Rheinhessen, wo ein Großteil voll steht mit Weinbergen. Und von diesen Weinbergen leben ja auch Winzer und Winzerinnen am Ende des Tages. Dementsprechend müssen wir da ein Mittelmaß finden, dass der Winzer noch was ernten kann und das Reh was zu fressen hat, aber halt nicht zu viel.
Wenn Sie über den Weinberg sprechen, dann sprechen Sie über den Familienweinberg, ne? In Aspisheim in Rheinland-Pfalz. Ich habe geguckt, da leben so knapp 1000 Menschen. Mainz, Bingen. Und da sind Sie also, wie muss ich mir das vorstellen, mit ihrer Flinte unterwegs, legen sich auf die Lauer oder wie macht man das im Weinberg?
Ganz so ist es nicht. Wir haben ja in ganz Deutschland Jagdreviere. Und ich oder wir haben das Glück, dass wir unser Jagdrevier in Aspisheim haben, wo auch unsere Weinberge stehen. Aber nicht nur unsere Weinberge, sondern auch die von allen anderen Bewohnern oder Winzer und Winzerinnen des Dorfes. Und dementsprechend haben wir da Hochsitze stehen und ich schaue halt, wo dann relativ viel Druck ist in Form von Schaden. Und dann setzt man sich auf einen Hochsitz und schaut mal, was dann kommt.
Und da gehen Sie ganz früh morgens hin?
In der Morgen- oder Abenddämmerung. Persönlich eher in der Abenddämmerung.
Weil Sie kein Early Bird sind, oder wie?
Tatsächlich bin ich das, aber es ist halt dann trotzdem, ich hätte heute Morgen um 4:15 aufstehen müssen dafür. Und das ist dann doch ein bisschen schwierig.
Kommt so eine Entscheidung, jagen zu gehen, eigentlich in diesem morgendlichen oder abendlichen Moment oder muss man das richtig vorbereiten?
Ich habe meine Sachen eigentlich relativ fertig gepackt schon da stehen. Das heißt, wenn es jetzt ganz schnell gehen müsste, wäre ich innerhalb von 2 Minuten fertig. Aber man überlegt sich das schon so im Laufe der Woche, okay, wann kann ich es machen? Wann passt es denn rein, dass ich früh genug ins Bett gehe, um dann früh aufzustehen oder umgekehrt? Also man kann spontan, aber man kann es auch planen.
Was begeistert Sie denn daran?
Letztendlich sind es die Momente, in die wir reinschauen können als Jägerschaft, die man als Otto-Normalverbraucher nicht unbedingt sieht. Das heißt, man sitzt da auf seinem Hochsitz oder wo auch immer man dann jagen geht und hat zum jetzigen Zeitpunkt zum Beispiel nicht nur Rehe, die man vielleicht erlegen möchte, sondern man sieht dann halt auch Ricken, also Geißen, Mamas mit ihren Kitzen, die dann halt diese ganz, ganz seltenen Momente haben, die wir dann beobachten dürfen. Und das ist halt ein Naturerlebnis, das ist ein Privileg, sowas sehen zu können.
Genau, da wäre ich jetzt wieder bei Ihnen. Wir haben uns im Team hier drüber unterhalten und es gibt keine Jägerin oder kein Jäger bei uns im Team. Und wir waren uns aber einig, dieses ganz früh aufstehen, auf so einen Hochsitz oder Hochstand zu klettern und wirklich mal eine Stunde die Natur genießen zu können. Das Knistern, das Knacken, das unerwartete Hüpfen durchs Feld. Haben Sie dafür überhaupt Augen, wenn Sie eigentlich auf der Lauer liegen, Tiere zu erlegen?
Das ist immer ein bisschen tagesformabhängig. Also es ist ja nicht jeder Tag dann ein Tag, wo man was erlegt, sondern es gibt auch ganz, ganz viele Tage, wo man einfach da sitzt, wo vielleicht nichts kommt oder nichts Passendes kommt. Und dann schaut man und genießt man einfach. Also ich habe vor anderthalb Wochen im Tirol gesehen und das war so ein Wow-Moment. Das habe ich nämlich noch nie bei uns im Revier.
Oh Gott, ich bin schlecht. Was ist ein Pirol?
Das ist ein gelber Vogel. Es sieht aus wie ein Ziervogel letztendlich mit so einer schwarzen Maske. Der war irgendwann mal Vogel des Jahres und ich musste halt auch vorher googeln, ob er das denn wirklich ist.
Ja,
musste mir den Laut
Glück
anhören.
Okay, und den haben Sie gesehen und das ist dann irgendwie so ein, wie so ein Eintrag ins Tagebuch oder wie, hab ein Pirol gesehen.
So in der Richtung. Also ich habe halt unter einem Kirschbaum gesessen und auf einmal höre ich über mir so ein komisches Geräusch, schaue nach oben und denke, was ist das denn Gelbes? Und so viele quietschgelbe Vögel gibt es dann doch nicht bei uns. Deshalb ja, war ein sehr besonderer Moment.
Welche Gedanken haben Sie da so auf dem Hochstand?
Mal sind es sehr triviale, wo ich halt wirklich die Ruhe und die Zeit nutze, so meine Gedanken zu sortieren und okay, was steht auf der Arbeit an, was muss ich machen, was ist dringend, was ist nicht so dringend. Und manchmal ist es halt auch einfach Zeit zum Träumen und zum Genießen. Also wir haben ja ganz oft, wenn man abends ansitzt, hat man ja einen Sonnenuntergang. Und das sind einfach gigantische Bilder, die man in sich aufnehmen kann.
Jetzt sind Sie 31. Wann haben Sie das erste Tier erlegt?
Ich habe 2016 meinen Jagdschein gemacht und habe dann 2 Wochen nach der bestandenen Prüfung mein erstes Tier erlegt.
Und merkt man dann im ersten Moment, okay, ich kann damit? Ist das so wie Medizin studieren und zur Pathologie gehen und dann fallen ja so viele um und die kommen dann raus und sagen, okay, also das mit diesem Aufschneiden, das machen wir mal nicht, aber das mit diesem Heilen, das kriege ich irgendwie hin. Haben Sie gemerkt, okay, ich kann das, ich kann da weitergehen? Waren Sie aufgeregt, vielleicht zu spüren, dass es doch nicht das Richtige ist?
Ich bin ja in einem Jägerhaushalt groß geworden. Das heißt, dieses ganze Thema, ich sag jetzt mal tote Tiere und halt auch wild zu verarbeiten, war mir nicht fremd. Ich kannte das. Und ich habe ja auch in der Ausbildung für den Jagdschein 1 Jahr lang mich mit dem Thema auseinandergesetzt. Und sowas wie dann ein Tier aufzubrechen, das heißt halt also den Körper zu öffnen und die Innereien rauszuholen, das habe ich vorher schon gemacht. Und da war mir klar, damit habe ich kein Problem. Und es war halt dieses Fragezeichen, okay, kann ich ein Tier töten?
Was empfinden Sie dabei?
Mittlerweile und auch tatsächlich schon bei meinem ersten Tier war es so, dass in dem Moment ist man konzentriert und möchte einfach nur den Schuss richtig antragen. Also man ist ganz wenig auf dieser emotionalen Seite, sondern da ist man dann im Handwerk drin. Man sagt, okay, ich bediene jetzt meine Büchse, der Schuss soll da und da landen, damit das Tier direkt umfällt und direkt tot ist. Und dieses was mache ich da? Das überlegt man sich vorher und auch direkt nachher. Nur währenddessen geht es darum, dass man das Tier ordentlich erlegt und halt auch ein gutes Lebensmittel dann damit erzeugt.
Geht dieses Töten mit Anstand?
Ich habe das für mich, als würde ich es mit Ja beantworten.
Jetzt haben wir schon erfahren, Sie waren mal Vegetarierin. Schießen jetzt auf Wild. Aus der Notwendigkeit heraus, wegen Weinberg und so. Wieso kam es zu dieser Wende? Das muss doch, also die Vegetarierinnen und Vegetarier, die ich kenne, die würden sich weigern. Die würden sagen, na, das kommt überhaupt nicht in Frage. Wie ist das bei Ihnen abgelaufen?
Es gibt ja verschiedene Motive für Vegetarismus. Bei mir war es so, dass ich den Geschmack von Fleisch schon immer mochte. Also das war jetzt nicht das Ding, sondern ich habe das Thema Massentierhaltung abgelehnt. Also beziehungsweise lehne ich bis heute ab, wo ich halt sage, die Art, wie wir unser Fleisch produzieren, in Anführungszeichen, was wir damit der Umwelt antun, dem Grundwasser, Thema Antibiotika und all diese Sachen, das war für mich nicht akzeptabel. Und ich habe gesagt, da mache ich nicht mit, weil das einfach nur schädlich für die Umwelt ist und für mich als Menschen ebenso. Da bin ich raus. Und auf der anderen Seite halt Wild und gejagtes Fleisch ist ja Fleisch, das sowieso da war und das sowieso bejagt werden muss. Und das ist für mich dann halt eine sehr reflektierte Form des Fleischkonsums, die dann halt auch nicht 7 Tage die Woche ist, sondern vielleicht einmal die Woche oder einmal im Monat.
So wie es traditionell mal war, ne?
Ja, dafür plädiere ich auch komplett, dass wir als Gesellschaft uns mal überlegen müssen, wo unser Fleisch oder wo Fleisch mittlerweile gelandet ist. Wenn wir alle seltener essen würden oder seltener Fleisch konsumieren würden, wäre ja schon viel geholfen.
Dieses erste Mal wieder Fleisch essen, nach einer langen Zeit der vegetarischen Ernährung, wie haben Sie das wahrgenommen?
Ich habe mir vorher relativ viel Gedanken gemacht, weil ich halt wirklich so überlegt habe, bekommt mir das noch? Im Großen und Ganzen habe ich dann mein erstes Reh erlegt und habe dann am selben Abend noch die Innereien verarbeitet. Also Leber, Niere und Herz. Und ja, war irgendwie kein Problem. Es hat sich nicht angefühlt, als hätte ich da über 10 Jahre nichts von gegessen. Hm.
Essen Sie nur wild oder essen Sie auch andere Sachen?
Ich esse nur wild.
Hm. Und am liebsten das, was Sie selbst erlegt haben?
Meistens auch. Also ich, wenn ich fremdes Wild esse, dann auch nur zum Beispiel in Restaurants oder bei Leuten, wo ich weiß, dass es Jagdwild ist und nicht irgendwie aus dem Supermarkt aus Neuseeland hergeschifft oder geflogen.
Shanna Reis ist Winzerin, nicht Gelernte, aber Praktizierende im Familienunternehmen in Rheinland-Pfalz. Wie viele Generationen machen schon Wein in der Familie, Frau Reis?
Ich bin die 4. Generation.
Okay. Und wie sind Sie da alle miteinander unterwegs? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Sie meinen jetzt die Familienkonstellation so ein
genau,
bisschen auch.
Die Familie Reis, Luff oder Luf?
Beides richtig, kommt auf den Dialekt an.
Also mit Doppel-F geschrieben, aber mit Doppel-U gesprochen.
So in etwa.
Okay, wie müssen wir uns die Gang vorstellen?
Also es ist so, der Familienteil Reis kommt von der Mosel, wo mein Papa her ist. Und die haben dann vor 4 Generationen schon Wein gemacht. Mhm. Und die Familie Luf kommt aus Aspesheim, also da, wo wir auch heute noch sitzen. Und das war so ein klassischer rheinhessischer Mischbetrieb, das heißt Landwirtschaft und Weinbau. Und die Generationen von meinen Großeltern haben sich dann voll und ganz auf den Weinbau eingeschossen. Und seitdem sind wir ein Weingut. Mhm. Meine Eltern haben sich dann auf der Weinbauschule kennengelernt und mein Papa ist dann von der Mosel nach Aspesheim gezogen. Und dann war das Weingut Reis und Luf geboren.
Ja, aber wie kann man von der Mosel an den Rhein gehen? Der Papa muss doch... Der muss sich doch einmal umgekrempelt haben, weil der Wein von der Mosel ist doch super.
Ja, also wie diese Entscheidung zustande kam, kann ich natürlich nicht sagen. Da war ich noch nicht geboren. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine Umstellung, weil das elterliche Weingut an der Mosel hat halt hauptsächlich Steilhänge. Da ist ganz, ganz viel von Hand passiert und prinzipiell sind ja die ganzen Größen an der Mosel kleiner. Wenn man dann nach Rheinhessen geht, als größtes Weinbaugebiet in Deutschland, hat man natürlich größere Schläge. Und wir haben ja auch eher so ein sanftes Hügelland. Das heißt, man kann bei uns sehr viel mechanisieren. Und wir reden dann halt einfach von größeren Mengen, da muss man ehrlich sein.
Wie groß ist denn die Menge? Also können Sie es in so Fußballfeldern beschreiben? Oder können Sie haben Sie womöglich eine Zahl, wie viele Weinreben, heißt das, ne? Da stehen?
Also wenn das jetzt falsch ist, darf mich keiner drauf festnageln. Ich meine, Rheinhessen hat 26.000 Hektar. Hm. Aber das muss man tatsächlich einfach mal googeln auf der Seite von Rheinhessenwein.
Ja.
Da bin ich nicht ganz firm.
Ich meine auch so Ihr Weingut, wie groß ist das?
Ach so, das kann ich Ihnen natürlich sagen. Ja. Wir haben rund 20 Hektar. Das ist für Rheinhessen jetzt nicht riesengroß, aber auch nicht klein, sondern so dieses Mittelmaß, wovon es leider langsam nicht mehr so viele gibt, weil wir halt auch im Strukturwandel in der Branche sind.
Was bedeutet das denn? Was ist das für eine Verantwortung, die Sie da haben? Also ich habe so ein paar Pflanzen auf der Terrasse stehen und denke mir manchmal, ich bin 5 Tage weg, die müssen ja gegossen werden, wer kommt mal vorbei, kann der Nachbar helfen? Das ist doch ein Rucksack, den Sie da aufhaben, oder?
Die gute Nachricht ist, dass unsere Reben ein bisschen selbstständiger sind als Balkonpflanzen. Das heißt, man kann natürlich mal 5 Tage wegfahren. Die schlechte Nachricht ist, dass sie natürlich einen ganz anderen Pflegebedarf haben als eine Balkonpflanze. Wir reden da ja von einer ganzjährigen Pflege. Wir reden da von Bodenarbeiten, im Laubschnitt, das Entlauben. Dann natürlich auch der Pflanzenschutz, die Erntezeitpunkt oder den Erntezeitpunkt bestimmen und noch viele weitere Kleinigkeiten, die bei der Balkonpflanze ja eher nicht so relevant sind.
Ist schon klar. Und wenn meine Balkonpflanze in die Binsen geht, dann ist der Anschaffungswert weg und die Schönheit ist weg. Aber es ist kein wirtschaftlicher Verlust. Der muss Ihnen ja aber irgendwie immer im Nacken sitzen. Ne?
Tatsächlich ist das so. Also in meinem Kopf ist es so, ja, die Reben sind schon relativ robust. Also es muss viel passieren, dass man sie wirklich final kaputt machen würde. Aber wir schauen ja immer auf die Jahresernte. Und da ist es natürlich immer die Kunst zu schauen, dass man möglichst viele gesunde Trauben bekommt, die von der Qualität her auch passend sind und möglichst aromatisch sind.
Die Generationen, ne? 4. Generation Sie, Vater ist noch dabei. Wie planen Sie sich auf? Ist er der Chef und Sie machen das, was er sagt? Oder wie sind die Regeln im Hause Reisluf?
Ich würde sagen, Aufgabenteilung ist das Stichwort. Es ist ja nicht so, dass es nur mein Papa und ich sind, sondern es ist ja noch meine Mama und mein Schwager, die mit im Betrieb sind. Und Papa und Schwager machen relativ viel im Außenbetrieb. Das heißt, diese ganzen Traktorarbeiten, den Keller schmeißen wir gemeinsam. Und so ab der Füllung, wenn es Richtung Vertrieb und Marketing geht, ist das komplett allein meine Sache. Und da redet mir auch zum Glück keiner rein.
Hm. Wenn Sie fürs Marketing zuständig sind, ich mache Ihnen einmal das Weinbergtor ganz weit auf. Ne? Die Adresse am Sonnenberg in Aspisheim in Rheinhessen. Der Wein kann also nur gut sein.
Genau, deshalb ist unser Logo auch die Sonne, damit es dann schön Wiedererkennungswert gibt.
Ja, es ist wirklich eine schöne Adresse. Und wenn man sich so durch Ihre Arbeit scrollt, also durch die Website, die ist ja wahrscheinlich dann Ihre Zuständigkeit, dann sieht man das, was Sie zu tun haben. Wie ist das denn, also in einem Familienunternehmen diese neue Idee einzubringen und zu sagen, Marketing ist der halbe, wenn nicht sogar der ganze Erfolg?
Da sind meine Eltern glücklicherweise auch realistisch genug, dass es heutzutage der Fall ist, dass man die meisten Weine trinken kann. Mhm. Und die Kunst ist, diesen Wein halt an die Konsumenten zu bekommen. Und die Relevanz von Marketing ist mittlerweile riesengroß und wird auch noch immer weiter größer oder immer größer. Und weil meine Eltern das auch verstanden haben, lassen sie mir da einfach freie Hand, weil sie halt sagen, gut, du bist die Junge, die das auch noch studiert hat, mach mal. Mhm. Für mich persönlich ist halt, das ist ein bisschen ein Balanceakt zwischen unserer älterer Kundschaft und der jungen Kundschaft, die ich natürlich beide gerne begeistern möchte.
Sie haben Weinwirtschaft studiert, deswegen habe ich auch gesagt, Sie sind nicht gelernte, aber praktizierende Winzerin, um das auch auseinanderzuhalten. Wie groß ist Ihr Fachwissen trotzdem, wenn es um diesen Wein geht, den Sie dann in der Hand haben?
Wenn man aufs Studium schaut, ist international Weinwirtschaft dreigeteilt. Das heißt, es ist ein Drittel BWL, ein Drittel Marketing und ein Drittel Weinbau. Das heißt, so die theoretischen Grundlagen habe ich dort gelernt. Aber ein Studium ist ein Studium. Das heißt, es ist meistens sehr viel Theorie. Und alles, was ich in der Praxis gelernt habe, kommt letztendlich von meinen Eltern und auch Großeltern. Und da ich ja seit 2017 mit im Keller mit dabei bin, ja, kann ich mittlerweile auf ein bisschen Praxis zurückschauen auch.
Wir können ja über die Weinwirtschaft und über Ihre Ausbildung gleich noch ein bisschen intensiver sprechen. Ich würde gerne noch mit Ihnen über dieses Marketing, über Ihre Kernaufgabe im Familienbetrieb sprechen. Ich habe gesagt, das Marketing ist der halbe Erfolg und Sie haben da zugestimmt. Wenn ich so durch die Regale schaue und mich dann so ein Etikett anlächelt und ich das gut finde, kurioserweise kaufe ich diesen Wein dann. Ist es genau das, was Ihre Aufgabe ist, uns mit diesen kleinen Marketing-Dingen um den Finger zu wickeln?
Also erstmal, mir geht es genauso. Ich kaufe auch ausreichend Wein nach Etiketten, das ist gar kein Problem. Und Marketing ist ja mehr als nur ein Etikett. Es geht ja um den Gesamtauftritt, den wir oder den ein Weingut hat, dass der Kunde und die Kundin ein Bild im Kopf haben, dass sie halt einen Charakter quasi haben, wie wir als Weingut sind, wie wir aussehen, welche Werte wir vertreten. Das Etikett ist Ausdruck davon, aber halt nicht ausschließlich.
Jetzt haben Sie ein Buch geschrieben. Sie sind außerdem bei Instagram sehr aktiv. Sie lassen also alle teilhaben an Ihrer Arbeit als Winzerin, als Jägerin, als Autorin. Dieses Buch, das alles aufzuschreiben, wie ist es eigentlich dazu gekommen? Weil das ist jetzt nicht so ein dünnes Heftchen, sondern Sie schreiben sich schon so ein halbes Leben von der Seele.
Ja, die Geschichte ist nicht so lange. Der Verlag kam auf mich zu und hat gefragt, ob ich nicht ein Buch schreiben möchte. Und ich habe gedacht, gut, das ist eine Chance, die kriegt man einmal im Leben, da bin ich dabei.
Okay, und wie haben Sie es gemacht? Haben Sie sich eine Auszeit genommen zum Schreiben?
Letztendlich ist ein Großteil des Buches in meinem Sommerurlaub bei meinem Freund in Sachsen entstanden. Das heißt, ich habe mich morgens hingesetzt, er war ja arbeiten und habe dann halt so meinen Tagesplan durchgezogen. Und das war dann morgens halt, ich schreibe so und so lange, dass so und so viele Seiten entstehen. Und da mir Schreiben relativ gut von der Hand geht, hat das auch funktioniert.
Okay. Ihr Freund ist in Sachsen, das heißt, da ist eine Fernbeziehung. Das können wir später auch noch besprechen. Welche Reaktion, wenn er nach Hause kommt, erste Reaktion, so hat er da mal drüber gelesen? War er der erste Lektor?
Schön wäre es gewesen. Er ist nicht so die Leseratte. Tatsächlich war die Aussage, wenn dann das Hörbuch kommt, sagst du Bescheid schon. Ne?
Dann hört er sich's an, wenn Sie es eingesprochen haben.
Ja, aber tatsächlich ist es so, also die fachlichen Sachen, gerade im Jagdbereich, habe ich von ihm Korrektur lesen lassen, weil er da fitter und firmer ist als ich. Aber ja, diese ganzen Weinsachen ist nicht seine Welt und hat er dann auch nicht drüber gelesen.
Die Autorin, Influencerin, Winzerin, Jägerin Shanna Reiß ist zu Gast bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Wann Sie das erste Mal auf die Jagd gegangen sind, das haben wir schon geklärt. Sie sind jetzt 31, wenn ich richtig gerechnet habe, waren Sie da so Mitte 20. Jetzt sind Sie Winzerin in der vierten Generation. Wann gab es das erste Glas Wein in Ihrem Leben?
Ich glaube, irgendwo so mit 14. Aber tatsächlich war es, glaube ich, Sekt. Und wir hatten so einen aromatisierten Pflaumenwein, der war auch relativ weit vorne.
Das klingt für mich dann nach einer Feier, wo das Kind mal mit beteiligt sein darf, mit alkoholischem.
Ja, zum Teil auch. Also es war, wir hatten das halt da stehen und dann haben die Eltern es auch erlaubt, dass ich es mal probieren darf. War jetzt nicht im Rahmen einer Feier, aber schon ein bisschen unter Aufsicht.
Und wann haben Sie dann das erste Glas Wein oder das erste Glas Sekt getrunken, um rauszufinden, ist das gut oder muss da noch irgendwas verändert werden?
Oh je, daran erinnere ich mich explizit nicht. Ich bin mir relativ sicher, dass es irgendwo am Anfang meines Studiums sein muss, weil wir da natürlich angefangen haben, in diese ganze Sensorikgeschichte einzusteigen und wie schmeckt ein Wein, wie beschreibe ich ihn, was ist daran gut, was ist daran vielleicht weniger gut.
Dieses Studium der Weinwirtschaft, das haben wir gerade schon mal angesprochen. Was gehört da jetzt gleich alles dazu? Also einen Wein analysieren, tatsächlich aufmachen, einschenken und checken, wo kommt der überhaupt her? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also das ist ein Teil davon. Das ist natürlich dieser weinbauliche oder überhaupt Weinteil, wo wir eine sensorische Ausbildung haben, wo wir halt lernen, was gibt es für Rebsorten, in welchen Ländern wächst was, wie hat das je nach Land zu schmecken, was sind Weinfehler, wie schmecken diese Weinfehler, welche Rebsorten gibt es, wie erkenne ich die. Das ist halt alles dieser weinbauliche oder wie gesagt Weinteil. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch das Marketing und BWL. Und da war das so relativ klassisch, mit natürlich immer ein bisschen Weinbezug und die Praxisbeispiele waren dann natürlich Weingüter oder ähnliches. Aber im Großen und Ganzen habe ich schon Auszüge von dem gelernt, was auch in einem normalen BWL-Studium wäre.
Wo ordnet sich der deutsche Wein ein weltweit?
Schwierige Frage. Für mich ist der deutsche Wein, hängt sich höher, als er, glaube ich, wirklich international eine Bedeutung hat, leider. Also wir sind halt ein kleines Weinland und wir haben schöne Weine, wir haben spannende Weine. Aber wenn man sich dann halt Länder anguckt wie Australien oder nur Kalifornien,
was Südafrika. Ein
Bundesstaat ist, genau, Südafrika, da kommen solche Mengen an Wein her und halt auch hohe Qualitäten oder auch günstige Weine, dass wir da schon, glaube ich, ein bisschen gegen untergehen.
Wenn Sie in der vierten Generation auf diesem Weingut sind, können Sie überhaupt noch, also können Sie wertschätzen, was Sie da jeden Tag so um sich haben? Ist das Idylle?
Lange Zeit konnte ich das nicht wertschätzen. Da war das ja einfach so, wie man halt aufgewachsen ist. Und auch in der Schulzeit war ich dann in der nächstgrößeren Stadt in der Schule. Das heißt, die Leute hatten immer noch ähnliche Verhältnisse. Und erst ab dem Punkt, wo ich halt mal bei uns so aus Rheinland-Pfalz und aus der ganzen Gegend rausgekommen bin, habe ich halt gemerkt so, wow, okay, wir wohnen in einer richtig, richtig schönen Landschaft und auch die Art und Weise, wie ich aufwachsen durfte und was ich halt heute auch für Möglichkeiten habe, das ist keinesfalls selbstverständlich.
Wie sind Sie denn aufgewachsen? Malen Sie mal ein Bild, wie sah die Jugend im Weinberg aus?
Ja, letztendlich muss man sich vorstellen, wir sind ja auf dem auf dem Gipfel des Sonnenberges.
Ja.
Das heißt, das Weingut stand da oder steht da auch heute noch relativ in Ortsrandlage. Das heißt, man ist halt irgendwie in 3 Schritten draußen im Feld. Gefühlt haben mich meine Eltern immer rennen lassen und machen lassen, was ich wollte. Also wenn ich mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren wollte, war das okay. Und allein die Tatsache, dass meine Eltern eigentlich immer daheim waren und dass ich halt immer einen Ansprechpartner hatte, der für mich da war, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Die Kehrtseite ist natürlich, eine wilde Hausparty gab es bei uns nie, weil immer jemand daheim war.
Das ist schon klar. Und Sie wollten auch das, was Ihre Eltern machen, ja lange gar nicht machen, ne?
Vollkommen richtig. Also ich habe die ersten 20 Jahre gesagt, nee, ich gehe hier weg, bitte nicht Weingut.
Und dann haben Sie gesagt, nicht Weingut, ich will Politik studieren, sind nach Mainz ganz in die Nähe gegangen und haben studiert, so ein bisschen, bis Sie gemerkt haben, dass Politik studieren noch trockener ist als Riesling von zu Hause, oder wie?
Schöner Vergleich. Tatsächlich war es so, in Mainz an der Uni sind ja rund 40.000 Studierende und ich bin da untergegangen. Also es war halt einerseits, inhaltlich fand ich es sehr gut und auch spannend, aber man wird da nicht an die Hand genommen, sondern man muss sich alles selbst organisieren und darauf war ich nicht vorbereitet. Und dann habe ich halt auch überlegt, okay, ich möchte in den Journalismus, aber ich habe eigentlich nicht so richtig Lust, mich dann von der Lokalzeitung, von der einen Fastnachtssitzung zum nächsten, weiß ich nicht, Kerb hochzuarbeiten. Und habe das dann halt irgendwann verworfen und gleichzeitig gedacht, so Wein ist ja schon ganz nett, es ist was Geselliges und die Welt kann ich damit auch sehen.
Dann machen Sie das jetzt mit aller Konsequenz. Sie haben also Weinwirtschaft studiert, haben Master gemacht und jetzt promovieren Sie sogar noch?
Genau richtig, seit November bin ich da dran.
Worüber schreiben Sie?
Das Thema von mir ist Unternehmensnachfolge und letztendlich die strategische Ausrichtung während der Nachfolge. Also wenn Junior und Senior gleichzeitig an der Führung sind oder halt in der Nachfolge sind. Und da gibt es ja nicht rationale Faktoren, die das Ganze beeinflussen.
Was treibt Sie an, noch eine Promotion dran zu hängen?
Ich weiß es nicht so richtig. Also es ist einerseits so die Selbsterfüllung, dass ich das gerne haben möchte, dass ich bei meinem Bachelor schon gedacht habe, zum Nachhinein, das war gut, dass ich es gemacht habe, dass ich dieses Wissen mir angeeignet habe. Beim Master das Gleiche. Und ich gehe davon aus, dass das bei der Promotion ebenfalls so ist. Und ich halte es auch für sehr wichtig, immer mal noch nach rechts, nach links zu gucken und nicht nur den Fokus auf das eigene Weingut zu legen, vollkommen.
Sie haben jetzt nicht gesagt, Sie brauchen eine Beschäftigung, während Ihr Freund zur Arbeit geht, dass Sie auch was zu tun haben, so wie Sie es mit dem Buch gemacht haben. Also das klingt nach richtig Arbeit, so eine Promotion in Weinwirtschaft. Wann sind Sie fertig? Wann steht auf Ihrer eigenen Seite Dr. Shanna Reis ist zuständig fürs Marketing?
Ich denke, frühestens in 3 Jahren. Nee, nicht mal, da gebe ich erst ab. Also in 4 Jahren. Ich muss das ganze Jahr noch verteidigen dann auch.
Ja, wir werden die Augen aufhalten. Shanna Reis ist Winzerin und Jägerin und hat das alles verarbeitet in einem Buch. Wild im Herzen heißt das Buch. Sie leben, Frau Reis, in einem kleinen Ort. Rheinhessen, keine 1000 Einwohner, habe ich vorhin schon gesagt. Aspisheim, wie geht der kleine Ort mit Ihnen eigentlich um, wo Sie doch jetzt so prominent sind, Buch schreiben, bei Instagram aktiv sind, im Fernsehen, im Radio zu sehen sind?
Das ist eine schwierige Frage, weil mir ins Gesicht, nach vorne oder geradeaus, sind die meisten Leute vollkommen normal. Das ist ja eher so die Gerüchteküche, die dann hinter meinem Rücken passiert, glaube ich.
Was wird denn erzählt über Sie?
Das weiß ich ja nicht, weil ich ja nicht dabei bin.
Nein, aber muss ich mir das genauso vorstellen, dass die einen Sie über die Straße grüßen und sagen, wir haben dich gehört und gesehen und die anderen sagen, warum macht sie das eigentlich? Warum muss das sein? Ich will darauf hinaus, weil sie ja als junge Frau mit diesem Business, nenne ich es jetzt schon mal, das Jagen und des Winzerns ja dann sehr, sehr offen marketingtechnisch umgehen.
Ja, also was Sie gerade gesagt haben, entspricht tatsächlich so ein bisschen der Realität. Es gibt ein paar Leute, die mich dann drauf ansprechen oder die auch gesagt haben, hey Shanna, ich hätte gern ein Buch von dir. Das ist die eine Seite und die andere Seite ist halt, wo halt einfach nicht drüber geredet wird, weshalb ich glaube, dass es dann nicht so positiv aufgefasst ist. Im Großen und Ganzen bin ich aber da in der Lage, drüber zu stehen, weil ich halt sage, es ist ja mein Leben und meine Sache, wie ich mit meinen Leidenschaften oder mit meiner Profession umgehe. Und gerade in dem Jagdbereich finde ich es extrem wichtig, dass wir offen darüber reden, was wir denn da genau machen.
Dann lassen Sie uns das mal machen, offen zu reden, was Sie da machen. Da haben Sie ja eine klare Haltung. Sie sind also eine junge Jägerin und haben auch eine Meinung dazu. Wenn man Ihr Buch liest, wird man die erfahren. Und trotzdem kann ich mir vorstellen, wird es diverse Shitstorms geben, dass Menschen sagen, wie könnt ihr nur?
Auch das hält sich tatsächlich in Grenzen. So von meiner Warte aus sind wir im Moment in einem Zeitgeist, wo die Leute das Jagen für Fleisch verstehen. Also dieses, ich gehe auf den Hochsitz, setze mich in Ruhe hin, suche mir dann mein Rehlein aus und erlege das. Das findet mittlerweile größere Akzeptanz. Tatsächlich schwierig wird es noch, wenn es um das Thema Raubtierbejagung geht. Also Fuchs, Waschbär, Dachs zum Beispiel. Oder auch wenn es um Gesellschaftsjagden geht, wo halt dann mehr als eine Person auf dem Hochsitz sitzt.
Und eine große Diskussion, auch wenn es um die Wölfe geht zum Beispiel. Also der Wolf kommt irgendwie uns immer näher. Wie gehen wir denn mit dem richtig um, Ihrer Meinung nach?
Das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema und auch gerade ja sehr heiß diskutiert. ich persönlich, also das ist jetzt wirklich meine eigene Meinung nur, denke, wenn der Wolf politisch gewollt ist, dann sollen halt hier in Deutschland wegen mir ein paar Wölfe wohnen. Allerdings die Dichte, die wir aktuell haben, ist extrem hoch und ist ja schon lange eine ganz schlimme Sache für die Weidewirtschaft, also für die Tiere, die auf der Weide stehen, und wird auch langsam, glaube ich, gefährlich für ja, Mensch und Tier, die sich im Wald bewegen möchten.
Hm. Haben Sie schon mal einen irgendwie direkt gesehen?
Ich habe auch erzählt, dass ich im Sommer in Sachsen war.
Ja.
Sachsen hat ja die höchste Wolfsdichte, ich glaube, weltweit mittlerweile. Mhm. Und mir ist da mittags um 14 Uhr ein Wolf vors Auto gesprungen.
Okay. Und das darf Ihrer Meinung nach eben genau nicht passieren. Dann ist der Wolf uns zu nah.
Ja, die natürliche Scheue des Wolfes ist ja teilweise nicht gegeben. Plus, also nicht mehr gegeben. Plus, es ist halt einfach, die Populationen sind so riesig, dass sie halt irgendwohin ausweichen müssen. Und das ist dann halt einfach auch dort, wo wir Menschen leben. Und wir müssen mal realistisch sein. Wir sind ja hier nicht mehr in der wilden Natur, sondern in der Kulturlandschaft, die wir überall mit unseren Straßen, Bahnen und allem durchzogen haben. Und wir haben ja alles durchdrungen. In welcher Wildnis soll dann ein Wolf oder auch potenziell ein Bär dann leben?
Hm. Sie haben vorhin erklärt, wie das so ist, wenn Sie da auf dem Hochsitz sitzen. Und als ich Ihr Buch gelesen habe, musste ich mich an eine Situation erinnern, die kürzlich passiert ist, vor 3 Wochen. Durchs Rapsfeld mit dem Fahrrad, links viel Feld, rechts viel Feld, auf beiden Seiten Hochsitze. Und es wurde langsam dämmerig. Und ich dachte so, aha, was ist, wenn du hier mit deinem Fahrrad nicht so richtig erkannt wirst? Wie gefährlich ist das für uns eigentlich?
Also diese Gefahr halte ich für extrem niedrig, weil wir immer darauf bedacht sind, oder wir sehen ja immer unser Umfeld, wir sehen ja immer, was vor uns, hinter uns, neben uns los ist. Und ich persönlich versichere mich immer, dass nicht mal ein Mensch in der Nähe ist, weil man den Schuss oder die Richtung des Schusses ja nicht unbedingt gut wahrnehmen kann. Hm. Und nicht, dass irgendjemand denkt, er wäre überhaupt vielleicht im Gefahrenbereich gewesen. Hm. Also für mich ist es ein No-Go, wenn da irgendjemand ist, schieße ich nicht. Und da sind wir uns, glaube ich, in der Jägerschaft auch einig, dass man das nicht macht.
Okay, also auch wenn man sich mal irgendwie eine gute halbe Stunde im Sonnenuntergang ins Feld legen will, ab und an mal Arme und Füße hoch und zeigen, man liegt hier einfach nur so rum.
Ich denke jetzt gerade an das Rapsfeld oder auch an so ein Weizenfeld. Ja, mein Wille, mich da reinzulegen, wäre relativ gering.
Das ist wohl auch wieder wahr. Aber auch darüber, ab und an mal, auch wenn man ganz leise durch den Wald spaziert, schon auch mal laut geben? Also mal irgendwie 2 Sätze sagen und dann wieder genießen?
Ich persönlich plädiere dafür, dass man auf den Wegen bleibt. Hm. Weil die Jägerschaft kennt einerseits die Wege und das Wild dankt es einem natürlich auch, weil das Wild hat ja im Wald sein Wohnzimmer und sein Schlafzimmer oder auch die Kinderstube. Und wir Menschen haben da nichts drin zu suchen.
Shanna Reiß ist Autorin, Jägerin, Winzerin. Alle reden über Fair, Frau Reiß. Wie geht das mit dem Wein aus Deutschland und Fair? Passt das zusammen?
Es ist die Frage, was Sie mit Fair meinen. Wir haben ja mittlerweile einen Urwald voll Zertifizierung, ob man dann jetzt von Bio redet oder von nachhaltig oder von Fairtrade, das sind ja alles nochmal unterschiedliche Bedingungen.
Mhm. Bio-Wein muss ohne Chemie hergestellt werden. Ist das wirklich, wirklich möglich?
Bio-Wein unterliegt anderen Regeln. Bio-Wein nutzt zum Beispiel auch Kupfer. Mhm. Und das ist natürlich ja kein Pflanzenschutzmittel in dem Sinne, wie man es sich vorstellt. Aber es ist halt auch fragwürdig, ob große Mengen Kupfer im Boden so gut sind. Und ob die Mengen, die man halt öfters durch den Weinberg fahren muss, wenn man biologisch arbeitet, ob die in Sachen CO2 dann die Welt wirklich retten.
Hm.
Ich persönlich tendiere eher zu Nachhaltigkeitszertifizierung, weil die halt das große Ganze im Blick haben und nicht nur den weinbaulichen Teil im Weinberg. Und für mich deshalb sinnvoller sind oder halt auch ja, nachhaltiger tatsächlich.
Das klingt für mich so zwischen den Zeilen, dass es für Sie von der Winzerin- und Winzerseite sehr, sehr kompliziert und fast überflüssig ist, so auf Bio zu achten.
Das ist eine persönliche Entscheidung. Also es gibt viele Winzer und Winzerinnen, die davon überzeugt sind und die natürlich dann auch mehr machen, als die Zertifizierung voraussetzt. Und da gibt es natürlich gute Faktoren. Nur ich für mich persönlich habe halt entschieden, wir machen das mit Augenmaß. Ich möchte immer noch die Möglichkeit haben, wenn es in einem Jahr bitterböse kommt, dass ich noch Pflanzenschutzmittel benutzen kann.
Hm.
Und auf der anderen Seite schauen wir ja eh in eine fragwürdige Zukunft, da ja sehr viele neue EU-Regulationen kommen und wir noch nicht genau wissen, was im Weinbau da auf uns zukommt.
Worauf soll ich achten, wenn ich einen Wein in Deutschland kaufe? Wie kaufe ich einen guten? Wie kaufe ich einen, dass es den deutschen Winzerinnen und Winzern gut geht?
Ich persönlich sage immer gerne, bitte nicht im Discounter, weil das, was im Discounter steht, ist schon trinkbar. Allerdings, was an Geld beim Winzer und bei der Winzerin am Ende ankommt, ist halt nichts. Davon kann keiner leben. Am besten ist es eigentlich, wenn man Plattformen nutzt, wie zum Beispiel, darf ich hier Werbung machen oder ist das nicht okay?
Natürlich dürfen Sie nicht, aber Sie dürfen Fragen beantworten.
Okay. Dann sagen wir so, es gibt viele Direktvermarktungsplattformen im Internet, wo man direkt bei den Winzern bestellen kann. Und da kann der Winzer oder die Winzerin seinen Preis selbst festlegen und dementsprechend kommt das Geld dann auch an. Oder halt einfach direkt im Onlineshop von dem Weingut. Das sind die besseren Wege als im Supermarkt oder auch Discounter.
Ja. Dann suchen wir einfach mal den Sonnenschein im Internet und dann landen wir bei Shanna Reis. Die Winzerin ist Autorin und Jägerin, Wild im Herzen heißt das Buch, das sie geschrieben hat. Ich danke Ihnen sehr. Ich habe an verschiedenen Stellen Eindruck bekommen und Einblicke. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.